Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute sprechen wir über Mut und wir sprechen auch über das Zumuten, weil die deutsche Sprache ist an der Stelle tatsächlich mal ein bisschen sehr schön deskriptiv, also beschreibt sehr gut, was man mit dem Thema und mit dem Wort Mut alles meinen kann. Es geht aber dabei nicht um Fallschirmspringen oder wie scharf Chili du essen kannst, sondern es geht um darum, was man im Leben für Brocken hingeworfen wird und warum es mutig ist, darüber zu steigen und warum es sich für alle ein bisschen besser anfühlen kann, wenn wir mutig sind und dabei eben keine Mission Impossible Aktionen machen müssen. Und diese Zumutung bespreche ich jetzt mit einer Frau, die sich selber viel damit beschäftigt hat, wahrscheinlich viel damit gearbeitet hat, erstmal bis sie zu diesem Mutsprung dann gekommen ist. Ich möchte mit ihr sprechen, vor allem auch über ein Thema, das mich sehr beeindruckt hat. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Mut, und in dem geht es auch um ihre Essstörung, mit der sie lange gekämpft hat, und jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, Maureen Reitinger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Liebe Maureen, lass uns zum Start tatsächlich vielleicht dorthin gehen, was ich gerade ein bisschen beschreiben wollte, die Beziehung zu deinem Körper. Die Beziehung von Körper und Frauenkörper, das ist ja überhaupt ein gesellschaftspolitisches Kampffeld. Frauenkörper werden immer betrachtet, begutachtet, bewertet, abgewertet. Und das führt dazu, dass wir Frauen uns auch immer ein bisschen entweder mit Scham oder mit Konkurrenz oder mit whatever auseinandersetzen. Also unser Körper gehört uns eigentlich leider nicht so wahnsinnig selber, dann müssen wir uns mutig zurückerkämpfen. Bei dir war es so, deiner war zu viel.
Ja.
So. Definitiv. Vielleicht magst du uns am Anfang einmal dorthin mitnehmen, wie deine Beziehung zu deinem Körper war.
Okay, das ist eine große Frage. Ich glaube, ich möchte gerne noch mal kurz dazu sagen, dass, wie du sagst, eben wir Frauen haben es besonders schwer. Ich denke, es ist halt, wenn man systemisch einem Teil der Gesellschaft immer wieder erklärt, nicht gut genug zu sein oder fehlerhaft, mangelhaft, und wir dann immer anstreben, uns zu verbessern in einer leistungsorientierten Gesellschaft, das kann man dann halt letztlich auch nicht gewinnen. Also es ist ja, dieser Kampf ist ja nicht so, als würde ich sagen, ich gehe jetzt auf einen Berg, dann bin ich oben, dann habe ich es geschafft, sondern dieser Berg hört ja einfach nie auf, ja. Und zu mir selber, das ist so breit gefächert. Ich glaube, ich habe Essen zur Emotionsregulierung immer schon als Strategie verwendet. Das war mir aber nicht klar. Aber ganz stark ist das Ganze irgendwie für mich klar geworden, so in der Pandemiezeit. Ja. Wir waren zu Hause, alle waren wir isoliert, und da habe ich begriffen, dass ich mit Essen ganz anders umgehe als andere Menschen. Es ist halt der Wahnsinn gewesen, wie viel Mengen an Essen ich da einfach konsumiert habe. Ja. Also wenn andere, ich sage jetzt einmal, eine normale Portion sich genommen haben, hätte ich das Vierfache einmal für einen Start essen können. Also, oder ich beschreibe es dir ein bisschen, wie ich sehe, ich möchte mich nicht zu viel verraten, aber wenn so ein Essanfall über einen hineinbricht, das ist ein total unkontrolliertes, es ist wie ein Rausch in Wirklichkeit. Also alles, was dir unter die Finger kommt, stopfst du einfach in dich hinein. Also man kann gar nicht sagen, ich hätte jetzt vorgenommen so viel, so viel, so viel, sondern du schiebst einfach alles in dich rein, was dir unter die Finger kommt, ja. Und das mir aufgefallen ist, dass unsere Gesellschaft ein Thema mit meinem Körper oder mit dem viel Menschsein, das ist eh immer schon in tausend kleinen Situationen. Also ich bin schon in meiner Adoleszenz, wenn wir irgendwo hinkommen sind und Burschen haben sich gefreut, dass meine Freundin mich mitgenommen hat, und dann auf einmal sind sie gesessen und haben alle gackert und gelacht und so, und ich habe gewusst, die lachen über mich, wie ich aussehe, oder Verletzungen, oder ich stehe im Bus und jemand will hinter mir raus und sagt, die Bladenweiber müssen in meinem Weg rumstehen. Also ich werde dauernd konfrontiert mit Diskriminierung, und mir wird dauernd natürlich, egal in welchen Medien, mitgeteilt, dass ich halt nicht dieser Normschönheit entspreche. Fangt ja damit an, ich kann nicht einfach so in irgendein Einkaufszentrum gehen und mir Kleidung kaufen, das ist unmöglich, das gibt's nicht für mich in meiner Kleidergröße.
Ja, das schließt einfach vieles aus, was man, was andere ganz, ganz normal als freie Entscheidungen empfinden, weil Frauenkörper, und ich glaube, wir können es auf Frauenkörper ein bisschen einschränken, Frauenkörper so stark normiert werden und sagen, es gibt halt von, also keine Ahnung, was. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal Chefredakteurin von der Wienerin und wie schwierig es war, allein für ein Modeshooting Gewand zu kriegen, das mehr ist als, halte ich fest, 36.
Ja.
Und ich gesagt habe, hey, wir haben nicht mal die Models in Österreich, die haben 36 und 38. Wir haben die nicht, die 32, das sind Kinder.
Ja, sind Kindkörper,
und, Und der Durchschnitt in Österreich hat 42 bis 44. Das ist sozusagen der Durchschnitt.
Ja.
Und also ich habe versucht, das irgendwie dagegen anzukämpfen. Sinnlos. Wir haben dann teilweise bei Willhaben uns Kleider, also Gewand dort lukriert, damit man halt normale Menschen normal anziehen kann. Aber das ist natürlich mit so einem Aufwand verbunden. Und jetzt war ich da ein Medium. Ich will nicht zu weit ausschweifen, aber nur als kleines Spotlight. Und das fängt ja schon eben, wie du sagst, früh an, wenn man, also wahrscheinlich wenn von Kindheit auf.
Genau, ich würde sagen, bei mir war es so, also signifikant habe ich zugenommen in der Volksschule und ich kann nicht sagen warum, aber da begann es. Vielleicht gab es irgendwie eine Situation des Leistungsdrucks oder so, der da begonnen hat, oder vielleicht auch dieses schon das zu wissen, nicht genug zu sein, gut genug zu sein oder so. Und das hat sich dann halt immer, weißt du, wie so ein Jojo-Effekt einfach vorzogen. Und dann ist immer, mit dem Gewicht kann man so sagen, dann habe ich es mal geschafft auf eine 36, 38, was sehr restriktiv und also auf der Essstörungsspektrum auf der anderen Seite. Dann schnalzt das natürlich wie ein Bumerang auf die andere, in die andere Richtung und ich habe extrem viel Gewicht zugenommen. Also jetzt zum Beispiel bei dieser letzten Episode mit meiner Essstörung habe ich tatsächlich in 6 Monaten 35 Kilo zugenommen. Also und da merkt man halt schon, und da ist der Körper auch einfach überfordert. Da reden wir nicht darüber, dass Menschen mit mehr Gewicht durchaus gesund, glücklich, beweglich in jeder Art und Weise und sportlich sein können, sondern da ist das System einfach völlig überlastet. Und das war halt dann natürlich, wo der Leidensdruck extrem hoch war. Also in meinem Fall.
Marin, wenn du sagst, es war wie ein Rausch, das zu erleben, also eben auch gar nicht mehr so, hat nichts mehr mit Genuss oder mit Ausgleich oder mit, ich bin gerade frustriert oder was auch immer zu tun und da hilft mir das jetzt, Schoko oder so, sondern eben das hat eine andere Dimension erreicht. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, dass du sagst, dass du gewusst hast, ich komme da ohne fremde Hilfe wahrscheinlich gar nicht mehr raus?
Das war ein seltsamer Erkenntnismoment, da, wo ich auch ganz dezidiert beschrieben habe im Buch. Es ist wahnsinnig schwer, das in Worte zu fassen. Es war einfach ein Endszenario. Es war ein Punkt, wo ich glaubt habe, ich muss sterben. Und es hat sich auch so angefühlt. Und dann war ich so sicher, das geht sich für mich alleine nicht mehr aus. Und ich habe dann in meinem Umfeld, da gab es eben Menschen, die sich auch therapeutische Hilfe wegen anderen Themen gesucht haben. Und ich habe dann angefangen zu googeln und bin dann eigentlich ziemlich rasch auf eindeutige Hilfeseiten im Internet gekommen. Und dann habe ich halt 6 Monate darum gekämpft, dass ich einen Platz kriege in so einem Kompetenzzentrum für Essstörungen, weil bei uns in Österreich dass immer noch ein bisschen wie ein Stiefkind behandelt wird, weil wir Dicken sind nur faul und undiszipliniert und ja nicht ehrgeizig genug, weil ich halt einfach weniger mache, mehr Sport. Gell? Wir glauben immer noch, das funktioniert so, aber es ist einfach eine psychische Erkrankung.
Und weil es so wenig Plätze dafür gibt,
ja,
oder?
Ja, genau, weil es so wenig Plätze dafür gibt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig.
Aber das war ja dann trotzdem schon, also ich denke, wenn ich dir zuhöre, war natürlich ein Maß an Verzweiflung und Ohnmacht auch dabei, aber dennoch war es sozusagen der erste mutige Schritt zu sagen, okay, ich schaue, was es gibt, ich bemühe mich drum oder ich bleibe dran, auch wenn sich die Türen jetzt nicht alle so aufmachen, ich bleibe dran, weil ich werde jetzt diesen Weg gehen.
Ja, weil ich stand mit dem Rücken an der Wand. Ich stand wirklich mit dem Rücken an der Wand und es gab eigentlich nur mehr das Szenario Flucht nach vorn oder völlige Kapitulation. Und das habe ich eh sehr lange in meinem Leben gehabt. Also ich sage es einfach so offen, also nur wegen meiner Tochter bin ich in Wirklichkeit noch da.
Wie alt ist deine Tochter?
die wird jetzt 24.
Du bist ja, das können wir gleich dazu sagen, du bist ja Mama, aber du bist auch schon Oma.
Ja.
Also sozusagen die Verbindung und die Liebe zu deiner Familie und zu deiner Tochter haben dir diesen Mut auch mit ermöglicht.
Ja, sie ist da schon sehr lebensrettend gewesen, meine Fanny. Ja.
Und wenn du dich zurückerinnerst, darf ich fragen, wie lange das her ist?
Also Therapieende war mit 2024, seitdem, also im Frühjahr 2024, seitdem kann ich sagen, dass es mir stabil sehr gut geht.
Okay, das ist super. Du wirkst auch so. Danke. Aber wenn du dich einmal noch kurz an diese Phase, an diesen sozusagen diesen Aufbruch dorthin in Richtung Lebensrettungsinsel, wann hast du denn oder wodurch hast du denn vielleicht gemerkt, okay, das ist jetzt ein Schritt, ich spüre was, dass da irgendwas zurückkommt, dass irgendwas Positives passiert, dass sich mein mutiger Schritt jetzt erstmals beginnt, auch bemerkbar zu machen?
Das war wirklich eine Erkenntnisreise, weil ich war wie am Anfang der Therapie ganz und gar nicht so aware, dass ich da jetzt ein Störungsbild habe, sondern ich bin dort hingesessen, habe mich mal salopp hingesetzt und habe gesagt, so, und kriege ich jetzt einen Plan, dass ich Gewicht reduziere oder so, und meine Therapeutin sagt, unser Ziel ist es, dass sie sich am Ende dieser Reise mögen, egal wie viel sie wiegen. Und das war unvorstellbar. Also es ist wirklich, das ist ein langer Weg, dauernd Trial and Error, du gehst, weiß ich nicht, 2 Schritte vor, extrem viele zurück, du fängst wieder von vorne an, du musst das Licht einschalten, du musst aushalten, welche Dynamiken du selber etabliert hast für dich, du musst verstehen, dass neue Gewohnheiten erlernen einfach Zeit brauchen, Geduld brauchen, liebevoll mit sich selber braucht und so. Und was mir auch wahnsinnig geholfen hat in dem Kontext, waren auch Gruppentherapien mit Menschen, die alle möglichen Variationen von Essstörungen haben. Mhm. Also da fühlt man sich viel, viel weniger allein. Und man merkt auch, wie mutig diese Menschen sind in ihrer Vulnerabilität.
Mhm. Und wann hast du zum ersten Mal wirklich auch dir selber sagen können, du bist einen mutigen Schritt gegangen?
Retrospektiv erst. Also wie ich zurückgeschaut habe, habe ich mir gedacht, wow, das war das Mega-Ding. Weil wir oft habituieren so in Situationen und wissen gar nicht, wie viel Schneid es in Wirklichkeit jetzt braucht, dass wir das durchstehen, aushalten, durchmachen, diese Angstpeaks auch einfach zuzulassen, zu überstehen, um dann zu verstehen, es gibt eine Entspannung erst danach. Also der einzige Weg durch diese Geschichten ist durch. Nicht vorbei, sondern richtig durch. Und dafür braucht man enorm viel Mut.
Ja. Ja, den hast du gezeigt, ganz offensichtlich. Ich möchte ja auch ein bisschen über dieses sich zumuten sprechen. Ja. Und das Zumuten, das kann man unterschiedlich interpretieren, wenn man es jetzt rein aufs Körperliche beschränkt. Und das ist auch wieder ein Thema, das ganz viele Frauen haben, weil eben der Körper von Frauen so stark in der Bewertung ist, sich sozusagen so zuzumuten, wie man halt ist, mit all diesen vermeintlichen Mängeln, die Frauen aus ganz vielen Perspektiven schon auch eingeredet werden. Wir Medien sind da nicht ganz unbeteiligt, aber auch Social Media sehr enorm. Mhm. Und das andere ist aber auch, zum Punkt zu kommen, wo man sich selbst sich zumutet. Also wo man sagt, ich bin ich, und auch wenn ich mich nicht jeden Tag mag, aber ich bin die einzige Person, mit der ich bis zum Schluss meines Lebens wahrscheinlich halt zu tun haben werde. Also es ist nicht so schlecht, wenn wir ein Verhältnis finden. Genau. Hat sich das verändert mit der Therapie, dieser Zugang auch zu dir selbst?
Ja, extrem. Also ich bin eine völlig neue Version von mir, also mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Also das sind immer so schwere und große Schlagwörter, gell, diese Selbstliebe, was soll das überhaupt bedeuten? Aber ich glaube, sich zu mögen, vielleicht nicht an jedem Tag, aber doch immer wieder, sich auch vielleicht ein bisschen so zu verzeihen, wenn man in alte Muster zurückfällt, zu verstehen, dass man nicht everybody's darling sein kann, weil man auch nicht jeden selber mag, und Stück für Stück einfach jeden Tag zu verstehen, dass man selbst wichtiger ist als die Meinung eines Gegenübers. Und das ist, glaube ich, dieser springende Punkt. Ich habe sehr viele Grenzen gesetzt in meinem Leben. Ich habe viele Stopps gesetzt, viele Beziehungsabbrüche sind in der Zeit auch passiert. Nicht unbedingt wegen meinen Gegenüber, sondern weil es für mich einfach gesünder war.
Mhm. Du hast schon gesagt, die Gruppentherapie hat dir auch ermöglicht zu sehen, ich bin nicht allein, auch wenn nicht alle sozusagen dasselbe Thema haben, aber es gibt Varianten ein und desselben Aufrisses, nämlich Körperlichkeit. Ja. Ich möchte nur kurz eine Zahl da ergänzen. Rund 200.000 ÖsterreicherInnen erkranken einmal im Leben an einer Essstörung. Mhm. Jede 15. Frau ist irgendwann in ihrem Leben betroffen. Und das, was du gesagt hast mit Corona, das ist auch vielfach in Studien jetzt schon erwiesen. Ich habe mir eine rausgesucht, weil es so eine Überblicksstudie ist. 53 Studien wurden da zusammen ausgewertet von einer kanadischen Universität und haben gezeigt, dass vor allem Mädchen und junge Frauen, teilweise haben sich diese Zahlen verdoppelt. Also gerade diese Essstörungen haben sich teilweise verdoppelt in dieser Zeit. Und das nur zum Thema, man ist nicht ganz alleine. Du schreibst in deinem Buch, das Mut heißt und bei Krämer und Scheriau erschienen ist, dass es unterschiedliche Spielarten von Mut gibt. Und ich würde da ein bisschen reinschauen wollen, was du da herausgefunden hast bei deiner Beschäftigung mit Mut. Und ich finde Mut und Verletzlichkeit, das ist immer etwas, was ich besonders bewundere, wenn Menschen sich ein bisschen aufmachen und zulassen, dass man eben spürt, dass da ein Mensch ist und nicht jemand, der da nur funktioniert. Was sind deine Erfahrungen mit Verletzlichkeit und Mut?
Mein Lieblingszugang, also zu begreifen, dass man es nicht alleine schafft und sich vulnerabel zu zeigen, ist wahrscheinlich eines der mutigsten Dinge, die wir als Individuum leisten können, zu sagen, wo der Schuh drückt, um Hilfe zu bitten oder sich Hilfe zu suchen. Und auch so, wie ich es beschreibe, also ich kenne nach diesem Normmut schon die eine oder andere Person, die schafft aber nicht, sich vulnerabel zu zeigen. Und darum denke ich mir, wenn wir verstehen, dass wir wachsen und scheitern an den gleichen Dingen und sich dann weniger allein fühlen, wenn wir uns offenbaren, dann ist das schon ein ziemlich mutiger Move.
Hat es denn deine Beziehung zu deiner Tochter verändert? Weil da hast du dich ja auch sozusagen in dieser Verletzlichkeit gezeigt und offenbar ist diese Beziehung ja relativ sehr wichtig für dich.
Ja, für meine Tochter war das sicher nicht einfach. Das ist sicherlich ein gesondertes Kapitel. Was ich aber versucht habe und das immer schon, seit sie auf der Welt ist, so transparent wie möglich zu sein, was Situationen betrifft, weil ich glaube, dass wir nur Dinge verändern können, wenn wir hinsehen. Ich habe ihr immer wieder versucht zu erklären, wie es mir geht. Ich habe versucht, Situationen, die ich wahrscheinlich selber gar noch nicht einordnen haben können, zu umreißen. Ich habe ihr immer wieder angeboten, dass sie sich auch professionelle Hilfe suchen kann, dass ich sie da unterstütze oder wenn sie mit mir gemeinsam mit irgendjemandem sprechen möchte. Aber sie ist schon von klein auf ein ziemlich toughes Mädchen.
Mädchen. Ja. Ein ziemlich toughes Mädchen, wenn ich das so unter Anführungszeichen sagen darf, bist du ja auch. Du hast deine Rolle sozusagen als Mutter auch sehr stark alleine machen müssen oder dürfen. Auch das erfordert viel Mut, weil es mit viel Widerstand und mit viel Kämpfen verbunden ist. Würdest du sagen, hat sich dein, weil wir schon über Selbstliebe und Selbstwert gesprochen haben, das Mädchen, die Fanny, ist ja offenbar gut gelungen, unter Anführungszeichen. Aber hat sich eure Familiendynamik jetzt auch mit dem Enkelkind und mit diesem, okay, du bist ja auch ein starker Teil dieser Familie, hat sich das verändert jetzt mit sozusagen mit dieser Reise, die du jetzt letztes Jahr für dich auch mal gut beendet hast?
Ich glaube, wir alle sind Verstärkerinnen einfach in bestimmten Themen. Ich denke, wenn wir bewusste Dinge begreifen und verstehen, dann können wir einen Blick dafür entwickeln. Und ich denke, dass meine Tochter da vielleicht auch viel mitnehmen kann für die Erziehung ihrer Tochter. Und weil du sagst, wegen den Alleinerzieherinnen, also wir alle kriegen das halt nicht hin mit diesem Mutter-Vater-Kind-Ding in unserer heteronormativen Blick auf der Gesellschaft. Und ich würde mir halt mehr wünschen, dass da mehr Räume gibt und dass unsere Gesellschaft einfach auch mehr über hat für Alleinerzieherinnen. Also, weil es ist oft immer noch so negativ konnotiert.
Ja, also meine Schwester ist auch Alleinerzieherin. Ich habe das immer so zweischneidig. Also einerseits, ähnlich wie man den Pflegepersonal bei Corona immer wahnsinnig viel Applaus, weil man sagt, wow, Alleinerzieherin, das ist aber schon ein tougher Job und so. Aber wenn es dann darum geht, was sind die Rahmenbedingungen, was ist sozusagen, was sind die Arbeitsbedingungen, was sind die Unterstützungen, was sind sozusagen, was ist dieses Netz? Und es gibt halt dann nicht überall ein Dorf in der Nähe, genau, damit man halt ein, ja, Kind erziehen kann. Ja. Man muss es halt dann doch oft allein machen. Also Mann, ich spreche jetzt nicht von mir, aber ich spreche von dir und von, ja, und vielen Tausenden anderen. Und ich frage mich immer, warum Gesellschaft da so schnell irgendwie wegschaut bei diesem Thema. Einerseits ein bisschen zu überloben, aber dann strukturell zu wenig zu tun. Hast du eine Antwort?
Also ad hoc würde ich es für mich so beantworten, dass wir in einem sehr patriarchalen Konstrukt leben mit ganz binären Zuschreibungen an Mann und Frau. Und ich denke einfach, entweder man genügt diesem Blick der Gesellschaft, das Individuum oder nicht. Wir haben eine ganz klare Vorstellung, was die im binären Kontext die Frau zu leisten hat. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann hast du halt einfach als Frau wieder irgendetwas nicht geschafft. Ja? Also wir schaffen schnell diese Häkchen, weil nicht genug.
Ja, es ist interessant, dass es eben bei Frauen wahnsinnig viele Häkchen gibt, die man, ja, ticken, ja, sollte. Du beschreibst aber in deinem Buch auch andere Varianten noch von Mut, was ich mir denke, also Mut ist ja, also ich würde ja sagen, Mut ist ansteckend, so ähnlich wie Angst auch ansteckend ist, mhm, also wenn man jemanden sieht und merkt und mitkriegt, dass, und Mut jetzt wieder eher in Dinge zu überwinden oder sich zu entschließen, etwas zu tun, dann strahlt das schon auch eine Kraft aus, die, wo man gern dabei ist. Du hast ein Kapitel, das heißt Mut zur Veränderung. Mhm. Was hast du da rausgefunden? Was steckt in diesem Veränderungsenergie-Mut-Paket?
Ich kann nur sagen, Veränderung ist das Schönste, was gibt. Das ist so viel Potenzial und das ergibt so eine tolle Energie, wenn man begreift, dass, wenn man sich traut, Neuland zu erobern. Also ich habe das so in der, vielleicht auch nochmal im Therapiekontext, ich habe so das Gefühl gehabt, meine Therapeutin hat mir so viel ausgeleuchtet an neuem Gebiet und mir das überlassen, ob ich das mutig erforschen mag. Und wenn man das dann tut, dann fühlt man sich halt einfach auch richtig mutig. Ja? Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Dinge, die habe ich vorher nicht gemacht, oder ich begreife, ich kann Dinge, die ich dachte, die ich nicht kann. Ja? Also ich war da ein bisschen dann am Selbstfindungstrip und habe ein paar Sachen gemacht. War dann sehr beeindruckt von mir, dass ich das auch wirklich gut gemacht habe.
Kannst du was teilen von?
Ja, zum Beispiel habe ich angefangen mit dem Gespannfahren, also die Fiakerfahrer.
Ah.
Ja. Also das war ein großer Wunsch von mir und ich habe immer 1000 Gründe gefunden, warum ich das nicht beginnen kann oder nicht machen kann. Und wie es oft so ist, denk nicht ans gelbe Auto und plötzlich sieht man lauter gelbe Autos überall. Hat sich da ein ganz toller Zufall ergeben, wo ich das ein bisschen lernen habe können und das war halt eine enorme Erfahrung. Ich habe eine Nonna-Party geschmissen und es gab keinen Glitzerfummel für mich, also habe ich einen Nähkurs begonnen und habe mir selber einen super Glitzerfummel genäht und lauter so Sachen. Also, oder es fängt ja an, auch in kleinen Dingen. Also es muss ja nicht unbedingt eine Tätigkeit sein, jemandem zu sagen, dass man ihn liebt oder dass man möchte, dass sich eine Beziehung verändert oder anzusprechen, wo es weh tut oder zu sagen, das ertrage ich eigentlich nicht mehr. Das sind ja alles Dinge, wo man Neuland für sich entdeckt, ja.
Und wie war die Resonanz sozusagen? Weil das ist ja, wenn man, du hast vorher schon über Gewohnheiten und Habits und so weiter gesprochen, mhm, noch, ja, in deinem alten Leben unter Anführungszeichen. Aber natürlich, die Umgebung gewöhnt sich auch dran, dass, ja, man so und so reagiert und niemals anders. Und wenn man dann doch mal anders ist, dann löst das ja was aus.
Ja, da polarisiert man, weil du hast, wenn du Glück hast, dann wird dir applaudiert und Leute finden es grandios, dass du auf der Reise bist und dass du dich selbst entdeckst. Und dann gibt's natürlich auch Leute, die fangen an, sich vor dir zu fürchten und erschrecken wahnsinnig, dass du dich veränderst oder dass du die Dinge nicht mehr so machst wie früher. Und das stoßt dann bei Leuten auf völliges Unverständnis, weil es ihnen einfach Angst macht, glaube ich. Also ich bin nicht anders, wenn ich jemanden jahrzehntelang kenne und ich weiß, der reagiert immer so und der macht immer so und plötzlich ist es eine andere Person, dann erschreckt mich das, weil wir ja alle uns sehr wohlfühlen in unseren Komfortzonen, egal ob in der eigenen oder auf einer Beziehungsebene oder ob das der Job ist oder was auch immer. Ja. Oder wie man die Dinge handhabt. Wir kaufen dieselben Produkte ein, wir greifen zu den gleichen Kleidungsstücken und plötzlich anders zu sein, erstaunt die Leute und erschreckt.
Und musstest du oder ja, hast du auch Menschen hinter dir gelassen?
Ich habe viele Menschen hinter mir gelassen. Manches war wahrscheinlich unaufgeregter als das andere, manches war traurig. Aber was ich sagen kann, ich habe so viele tolle neue Menschen dazu gewonnen. Ich hätte es gar nie für Möglichkeiten. Also jetzt überhaupt, mein Buch ist gestern erschienen und ich habe von so vielen Menschen so wundervolle und so schöne Nachrichten, auch von Menschen, die neu in mein Leben dazukommen sind. Also ich war zutiefst bewegt und berührt über so viel Liebe.
Ein Buch zu schreiben ist ja auch ein mutiger Schritt. Das ist nicht nur von der Entscheidung, sondern dann auch das Tun und natürlich die Unsicherheit. Mhm. Wie ist das? Wird das überhaupt irgendwas? Interessiert das irgendjemanden? Bin ich gut genug? Da gibt es sozusagen eine Parallele zu dem, wie ist es dir damit gegangen?
Wie meinst du jetzt, dass ich Sorge trage, dass die Leute das gut finden oder dass ich gut genug bin? Oder?
Ja, auch schon im Prozess, wenn man
ach,
dabei
bitte,
ist.
Bitte, das ist jeden Tag so. Natürlich, ich bin ja auch nur ein Mensch und natürlich ist es so, dass ich mich hinterfrage und neu lerne und immer wieder auch hinterfrage oder überlege, ist das gut genug? Bin ich gut genug? Interessiert das jemanden? Mein großer Wunsch ist es einfach, wenn es jemanden da draußen so geht wie mir und der zufällig, die zufällig über dieses kleine Essay stolpert und sich dann ein bisschen weniger alleine fühlt und mehr gesehen, verstanden und gehört fühlt, dann habe ich alles erreicht, muss man ja nicht alle erreichen.
Ja, klingt schön. Wenn du heute noch zurückblickst auf die Maureen, die vielleicht 2020 im Lockdown gesessen hat und mit sich und ihren Dämonen vielleicht noch gekämpft hat. Und wenn du jetzt sitzt du hier, bei mir gerade zufällig in unserem ganz kuscheligen Studio, wie ich finde. Was denkst du dann über dich?
Ich würde diese Person so gerne in den Arm nehmen, sie festhalten und ihr sagen, es wird alles gut, wir schaffen das. Du schaffst das, sei nicht so verzweifelt. Ich bin da und ich gehe mit dir durchs Feuer und ich stehe mit dir in der Mitte des Feuers. Und auch wenn du glaubst, die ganze Welt hat dich verlassen und du weißt keinen Ausweg, es gibt ihn. Und bitte, bitte such dir Hilfe und ich halte dich ganz fest an der Hand und gehe mit dir diesen Weg.
Ja, eigentlich eine schöne Botschaft. Jetzt interessiert mich natürlich dein Enkelkind auch noch ein bisschen.
Ja.
Auch ein Mädchen.
Ja.
Wie bist du denn an sie angebunden sozusagen? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Art von Oma oder Nonna oder wie nennst
Nonna.
Du dich? Nonna,
ja.
Habe ich mir jetzt vorher nämlich gedacht.
Nein,
also
ja.
Italienisch Nonna.
Ja.
Welche Nonna bist du denn?
Die Kinder sind in die Nähe von mir gezogen. Also weil die haben sowieso, ich sage immer die Kinder, sie sind natürlich junge Erwachsene. Sie haben in einem anderen Bezirk etwas weiter weg gewohnt und ich habe gesagt, wenn Sie eben Ihren zentralen Lebensmittelpunkt dort wieder ansiedeln, dann werde ich Besucherin sein. Wenn Sie näher kommen, kann ich helfen, aber wir haben so ein gutes Verhältnis. Also ich sehe Sie fast jeden Tag.
Ja, das ist ja, also ist natürlich schön. Ich glaube, ja. Es ist für beide Seiten schön. Bist du denn gut auch in dem, sozusagen in diesem Grenzenwahn? Weil da ist es ja oft für Generationen so, man hat auch Konflikte in sich. Also wenn sozusagen du jetzt als Oma mit Enkelkind und deine Tochter auch in der Mitte.
Ich glaube, die Frage kann die Fanny besser beantworten, aber was ich gut beantworten kann, ist, dass ich gut bin im eigenen Grenzen setzen. Also das bedeutet auch, ich kann nicht immer. Also es ist auch eine Ressourcenfrage. Und ich denke, dass ich das ganz gut hinkriege, die Kinder auch ihr Leben leben zu lassen, Privatsphäre und so. Ich bin halt irgendwie immer da. Und wenn sie mich brauchen, bin ich da und wenn nicht, wie hat man früher so schön gesagt, bevor noch Zeitalter Handy, wenn sich niemand meldet, dann geht's allen gut.
Das stimmt, ja. Mit diesem Spruch bin ich auch noch aufgewachsen. Also
ja.
Wobei ich ihn bei meinen Kindern deutlich schwerer leben kann, aber ich tracke noch niemanden, insofern alles gut.
Sehr gut.
Aber weil es eben da jetzt eine Tochter gibt und eine Enkeltochter gibt und weil dich dieses Thema der Körperlichkeit schon sehr beschäftigt hat, würde mich noch interessieren, wie du auf diese Entwicklungen blickst. Also alles, was wir auf Social Media sehen, sozusagen diese Normierung von Körpern. Also mittlerweile betrifft es manchmal auch Burschen schon. Da geht es mehr in Richtung Fitness und so weiter. Aber es ist natürlich, diese Zahlen der Dynamisierung von Essstörungen hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wie viel Menge an solchen Bildern kriege ich denn geliefert. Und jetzt gibt es da eben wieder ein Kind, eine Tochter, also wieder ein Mädchen. Mhm. Wie blickst du auf diese Entwicklungen? Kann man das selber steuern als Elternteil, als Großelternteil, zu sagen, wie viel kriegen die? Oder wie kann man ihnen denn ein gutes Rüstzeug mitgeben, dass sie sich vor dem ein bisschen besser möglicherweise auch schützen?
Also ich denke, aufhalten kann man nichts. Ich möchte noch kurz einen Sidestep zu dem. Meine Tochter hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie beobachtet hat bei Burschen und bei Mädchen Kleidung im Kleinkindalter, dass das von den Mädchen die Hosen kürzer sind und so. Also das finde ich schon absurd. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, das fängt schon im Kleinkind- oder Babyalter anscheinend, sagen wir mal Kleinkindalter an. Dass da Unterschiede gibt, was ich denke, was wichtig ist, dass wir begreifen, immer den Realitätscheck. Also je mehr wir leben in der virtuellen Welt und je mehr uns Bilder Tag und Tag für Tag vor der Nase gehalten werden, die völlig irreal sind, weil sie photogeshoppt sind oder jetzt auch mit KI bearbeitet und. Ich denke, dass Aufklärung hilft. Ich denke, dass Bildung hilft im Sinne von, wir müssen begreifen, dass wir zu einer Gewichtsneutralität hin sollten und nicht dick mit krank assoziieren und dünn mit gesund. Ich kann nur an alle Eltern appellieren, immer wieder zu checken, wie ist der Social-Media-Konsum von den Kindern. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und wenn es halt nicht klappt, was bestimmt so ist, dann Hilfe suchen, Hilfe suchen, Hilfe suchen. Hinschauen, nicht wegschauen.
Ich hatte unlängst für einen anderen Podcast die Barbara Buchecker von Safer Internet hier zu Gast und die hat einen total guten Tipp gegeben, den teile ich jetzt hier auch nochmal kurz, sagen, das, was in der Sekunde bald mal hilft und wo man Kinder und Jugendliche auch mal rausholen kann, ist zu sagen, geht's spazieren, geht's raus, schaut's euch die echten Leute an, alle, die Jungen, genau. Die Alten, oder geht's ins Schwimmbad, das ist jetzt realistischer, jetzt ist bald dann so warm genug, dass man ins Schwimmbad gehen kann, dann sieht man nämlich relativ schnell, was ist der Range von Menschen, die tatsächlich in meiner Gemeinde, in meinem Bezirk, in meiner Stadt leben, und das hat dann nicht mehr die Unmittelbarkeit, dass jedes Foto, das ich über TikTok oder über Instagram sehe, ist eigentlich in dieser super Norm, sondern die Norm ist eben die Großen, die Kleinen, die Dicken, die Dünnen, alle miteinander, Querschnitt, und genau. Dann, das ist halt die echte Welt.
Dazu habe ich auch ein super Erlebnis. Mein großer Wunsch war, in die Sauna zu gehen. Und das war für mich eine der größten Herausforderungen. Und weil du eben sagst, also genau, als erwachsene Person in die Sauna zu gehen, dann hat man ungefähr so einen normalen Querschnitt, wie Menschen aussehen. Ja. Und es relativiert extrem, ja. Also das gibt nochmal eine neue Freiheit zu begreifen. Da ist der Realitätscheck, Leute, die schauen nicht alle aus wie auf Instagram oder sonst irgendwo, sondern sind ganz normale Menschen einfach. Und wir sollten wieder mehr dorthin gehen, weil dieser Druck aufs Individuum ist viel zu groß, das stemmt man nicht.
Wie ist dir gegangen in der Sauna?
Es war das schönste Erlebnis damals. Ich war ganz frei und dann noch in diesem Kaltwasserbecken und diese normalen Menschen, und die waren irgendwie so liebevoll dann auch, weil sie gesehen haben, ich war ziemlich verschreckt und alles so, ist dein erstes Mal und so. Und ich, ja. Und die waren so entzückend und das war so toll, und jetzt ist das einfach Fixstarter in meiner Woche, sofern es möglich ist, weil das maximale Entspannung ist und richtig herrlich.
Das ist schön. Liebe Marin, ich möchte zum Ende noch ein bisschen philosophisch werden. Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein. Mut ist nämlich einer der vier Kardinaltugenden aus dem Stoizismus. Das ist neben Weisheit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Und der Mut wird dort sozusagen von den alten Philosophen eben auch nicht als Mutprobe actionmäßig beschrieben, sondern als Stärke. Und ich habe mir da ein bisschen was rausgesucht. Ein schlaues Zitat von Epiktet, nämlich nicht was passiert, macht uns Angst, sondern wie wir darüber denken. Denn echter Mut zeigt sich, wenn du die Wahrheit sagst, obwohl es unbequem ist, wenn du ruhig bleibst, obwohl alles drängt, und wenn du für deine Werte einstehst, auch wenn du sie verlierst. In einer Welt voller Lärm und Meinung ist stoischer Mut vielleicht genau das, was wir brauchen. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Ja, Punkt. Ja, absolut. Ja, natürlich. Also genau, ja, es gipfelt wieder in dieser Vulnerabilität, in dieser Authentizität, ja, in diesem bei sich sein, nicht überall mit. Ja, also herrlich unaufgeregt auch mal zu sein und so.
Ja, das fand ich nämlich auch, dass Mut eben eigentlich eine eher stille ja. Kraft ist. Ja. Also eine, die jetzt nicht so viel Brimborium macht, ja. auch wenn sie immer so verknüpft wird.
Ja, und ein individuelles Konzept. Also Mut ist ja für jeden, oder wo Mut Aufwand irgendwie schlagend wird, das ist für jeden etwas anderes. Ja. Und wir vergessen ein bisschen heutzutage, ich glaube eher, das hat sich so etabliert in unserer Instagram-Snapshot-Gesellschaft, dass wir diese Adrenalinkick-Veranstaltungen, dass die immer so als mutig verkauft werden, ja. Und in Wirklichkeit sind die mutigsten wahrscheinlich daheim in der Küche oder im Wohnzimmer.
Hm. Liebe Maureen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für deine
Offenheit auch, dass du deine Dinge und deine mutigen Entscheidungen auch geteilt hast hier. Wie gesagt, das Buch ist jetzt frisch erschienen, heißt Mut. Gleich zu merken und ist bei Krämer und Scherio erschienen und ich gebe das in die Shownotes zum Verlinken. Und dann wünsche ich euch, also danke auch natürlich an euch fürs Dabeisein. Vielleicht habt ihr auch ein Quäntchen Mut jetzt ein bisschen rausgeschöpft und ich wünsche euch jedenfalls, damit ich das Wort nochmal sagen kann, eine mutige Woche und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe und Baba.